Ja, hilft ja nichts, ne? Also Arbeitsschutz ist jetzt einfach angesagt. So, ich möchte mit euch heute nachdenken über einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, und zwar aus dem 5. Kapitel ab Vers 1. Es war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Soweit. Vielleicht wird irgendjemand unter euch einige Sätze aus der eigenen Bibelausgabe oder die noch in Erinnerung sind, vermisst haben. Darauf komme ich dann gleich noch zurück. Jerusalem liegt ja 700 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel und eine Reise in die Stadt bedeutet damals zur Zeit Jesu, dass man, wenn man ankommt, zunächst mal doch ein bisschen erschöpft ist. Die Bergwanderung war anstrengend und man hat das Bedürfnis, sich ein bisschen zu erholen. Wie gut, dass es da so manche öffentliche Einrichtung gibt, in der das möglich ist, dass man sich entspannen, vor allem aber säubern kann. Der Staub der Wege, der ist bis auf die Haut gewandert und da wurde er mit jedem Schritt tiefer einmassiert. Und endlich ist nun die Gelegenheit da, den Staub abzuwaschen und auf diese Art und Weise stadtfein zu werden. Ich zitiere noch einmal aus unserem Text. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Der Teich Bethesda hatte mal dazu gedient, die Schafe zu waschen, die durch das Schaftor in die Stadt getrieben und dann auf dem Markt verkauft wurden. Die einen, um verspeist zu werden und die anderen, um sie als Opfertiere im Tempel anzubieten. Im späteren Verlauf der Geschichte ist übrigens dieser ganze Bereich überbaut worden. Da war gar nichts mehr zu sehen von der Anlage. Die hat man dann erst wiedergefunden bei 2 Ausgrabungen. 1888 und 1931. Da merkte man plötzlich, wow, das ist ja genauso, wie es in der Bibel steht. 2 Teiche und dazwischen eine 6,5 Meter breite Mauer, insgesamt einen halben Hektar groß, also das ist ja relativ groß, von allen 4 Seiten noch jeweils von einer Säulenhalle umgeben und auch in der Mitte über der Trennmauer war so eine Säulenhalle. Also eine sehr imposante, große Anlage war das. Die wird zur Zeit Jesu schon nicht mehr von den Tierhändlern genutzt, aber geschlossen ist sie auch noch nicht. Und ja, dann passiert eben das, was so bei uns auch heute immer noch passiert, wenn man so ein Gebäudekomplex nicht nutzt. Sie wird besetzt. Hausbesetzer. Oder wie hier würde ich mal sagen, Reinigungsanlagenbesetzer, wie auch immer. Ja, also da waren plötzlich Leute, wo die Behörden duldeten, dass die da waren. Vorgesehen war es eigentlich nicht. Die Kranken trafen sich da. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Menschen vom Rande der Gesellschaft. Und dazu dann eben auch noch solche, die auf Reisen sind und kein Geld ausgeben können oder wollen für eine richtige Herberge. Aber waschen wollen sie sich und sie müssen das auch. Auf jeden Fall, wenn sie in den Tempel gehen, da ist es wichtig, sich vorher gewaschen zu haben. Und in den Tempel gehen, das tun damals durch die Bank alle, die Jerusalem besuchen. So also die Situation dieser etwas merkwürdigen Teichanlage Bethesda. Unter den Kranken befindet sich einer mit einem in meinen Augen doch sehr harten Schicksal. Vers 5 noch einmal. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. 38 Jahre krank. 38 Jahre ist ja mancher noch gar nicht alt. 38 Jahre krank, offenbar bewegungseingeschränkt oder lahm, wie man mal sagte. Und ich denke, was manche in ihrem Leben aber auch für eine Last zu tragen haben. 38 Jahre, das ist ja nicht nur eine sehr lange Zeit, sondern im Grunde ja das, was man bei einem Gesunden die besten Jahre nennt. 38 Jahre, fragt man sich, wie sieht es denn da mit der Hoffnung aus, dass sich doch noch mal eine Wende für dich ergibt? 38 Jahre, oder hast du dich da nicht mit dem abgefunden, was sich offensichtlich sowieso nicht ändern lässt? 38 Jahre, in denen du zugesehen hast, wie andere gesund wurden, weil sie schnell waren, aber du warst und bist nicht schnell und du weißt ganz genau, in dieser schnellen Welt hast du keine Chance. Ein späterer Bearbeiter des Bibeltextes, der hat mal versucht zu erklären, was für uns sonst nur schwer nachvollziehbar wäre. Und seine Erklärung, die war dann über Jahrhunderte in den Bibeltext hineingerutscht und stand da auch Jahrhunderte drin. In der Bibel stand sie drin. Aber mittlerweile hat man sie eben doch als nachträglichen Einschub in den Originaltext des Evangelisten Johannes erkannt und sie wieder rausgenommen aus den aktuellen Bibelausgaben. Und da finden wir sie nicht, die Verse 3b und 4. Könnt ihr mal gucken, da geht es dann gleich weiter von 3 nach 5. Also, da lesen wir in diesen Erklärungen eines Kommentators Folgendes. Sie, gemeint sind die Kranken, sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Eine ganze Reihe von Theologen hat versucht, für die Bewegung des Wassers natürliche Erklärungen zu finden. Und die Lösungen, die fallen da sehr, sehr, sehr unterschiedlich auch aus. Auch von Erdbeben ist da übrigens die Rede. Wir hatten das Thema ja schon. Mir persönlich scheint folgender Gedanke doch sehr einleuchtend zu sein. Und zwar, dass der Teich sein Wasser von einer Quelle erhielt. Und das Wasser, das strömte nicht gleichmäßig, sondern kam in Schüben. Und wenn dann so ein Schub Wasser kam, dann verursachte dieser Schub Wellen. Da habe ich gedacht, ja, das hört sich für mich plitsch an. Wenn es nun, was zu vermuten ist, wirklich Heilungen gegeben hat, also es gab da wirklich Heilungen, dann sind die, glaube ich, aber nicht auf die Wasserbewegung zurückzuführen. Eine komische, magische Geschichte, sondern doch wohl eher auf ein unerwartetes, machtvolles und übernatürliches Eingreifen Gottes. Dafür steht, glaube ich, der Engel, den der Kommentator erwähnt. Der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Ich glaube, das Wasser bewegte sich auf natürliche Weise, aber dann und wann schenkte Gott in dieser Zeit Heilung. So oder so, ihr merkt, ich bin auch nur am Spekulieren, ganz nebenbei. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann traue ich ihm das auch zu, dass er mit dem Wasser da am Teich Bethesda machen konnte, was er wollte, ganz nebenbei. Ich gehe nur davon aus, dieses magische Verständnis, so einer heiligen Quelle, das halte ich für Volksglauben. So, Vers 6. Jesus sah den Kranken dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Jesus sah den Kranken dort liegen. Wie viele von den 38 Jahren, die der Mann krank ist, liegt er wohl hier in der Teichanlage? Ich stelle mir vor, dass das sehr viele Jahre sind und wahrscheinlich immer am selben Platz. Gleich morgens nach dem Frühstück von den Angehörigen dahin gebracht und sich am Stammplatz eingerichtet. Seit vielen Jahren. Und für die, die auch immer wieder hierher kommen, gehört das zum Inventar. Wie die zwei Teiche, wie die Säulenhallen, ist auch er ein Stück der Anlage geworden. Es gibt bei uns in Kiel ja auch die offene Drogenszene im Schützenpark zum Beispiel. Oder die Trinker vor dem Rewe-Markt im Karlstal. Von morgens bis abends stehen sie da mit ihren Flaschen. Immer stehen die da, immer. Man sieht sie und man sieht sie nicht. Fährt einfach vorbei mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Stadt. Und würde erst dann wirklich hingucken, wenn sie mal nicht da wären. Wundere ich mich manchmal, wenn ich mit dem Fahrrad dann runterkomme, Karlstal. Ich denke, huch, kommst ja so gut durch heute Morgen. Woran liegt das? Aber sie sind da, den Behörden ein Dorn im Auge und man versucht einiges, dass sie sich woanders treffen, aber sie bleiben am Rewe-Markt und die Leute, die da einkaufen, die sehen sie und sie sehen sie doch nicht. Sie sehen, da sind Menschen, aber wer sieht denn den Einzelnen? Wer sieht die Einzelne dort vor dem Rewe-Markt oder im Schützenpark? Und wie viele Menschen leben in unseren Städten allein in ihren Wohnungen und keiner sieht sie, also sieht sie wirklich? Sieht ihre Nöte, ihre Einsamkeit, wie sie sind. Und wirklich hingucken tut man wahrscheinlich erst dann, wenn der Briefkasten überquillt und es verdächtig riecht im Treppenhaus. Aber das muss gar nicht so extrem kommen. Man kann auch unter Menschen einsam sein. Du kannst unter Menschen einsam sein. Wenn keiner der Kollegen das wahrhaben will, dass man vielleicht Hilfe braucht, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, aber keiner sieht wirklich hin. Alle sehen nur den Kollegen und das, was er zu tun hat, aber niemand sieht den einsamen, den leidenden Menschen, der Zuwendung braucht. Jesus sah den Kranken dort liegen. Jesus sieht den, den sonst keiner sieht. Nimmt ihn nicht als Teil des Inventars wahr, sondern sieht in ihm einen wertvollen Menschen. Er sieht den Jungen, den sein Vater sich seinerzeit so sehr gewünscht hatte. Er sieht das geliebte Kind, das seine Mutter mit Zärtlichkeiten geradezu überschüttete. Und sieht eben jetzt den Kranken, der so schwer an seiner Last trägt. Den Hoffnungslosen, der nichts mehr wirklich erwartet. Jesus sieht ihn, wie er wirklich ist. Jesus, der sich überhaupt überdurchschnittlich oft bei den Kranken und Behinderten aufhält. Jesus, der von sich selbst sagt, er sei für die Mühseligen und Beladenen gekommen. Die Starken, sagte er einmal, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Aber Jesus macht keine Heilerpraxis auf, er heilt überhaupt auch nicht alle Kranken, sondern wendet sich dort, wo er ist, ganz persönlich Einzelnen zu. Und so auch hier. Keine Ansprache an alle, hätte man ja machen können. Da liegen sie alle und können nicht weg. Jetzt mal eine Predigt halten. Nee, ganz individuell formuliert die Frage, willst du gesund werden? Das ist ja auch eine Frage, oder? Willst du gesund werden? Könnte ein Kranker nicht gesund werden wollen? Aber andererseits, denk mal drüber nach. Wenn du 38 Jahre krank gewesen bist und solltest nur mit Mal nicht mehr krank sein, was kommt eigentlich danach? Hast du was gelernt? Wovon willst du leben? Naja, und du hast dich ja irgendwie auch an die Leute gewohnt, mit denen du da jeden Tag am Teich Bethesda zusammen warst. Musst du dich jetzt nicht an andere Leute gewöhnen? An einen anderen Tagesrhythmus? Wird da nicht überhaupt alles anders? Klar, es wird irgendwie besser, aber eben auch anders und alles, was anders ist, das kann eben auch Angst machen. Das wissen wir alle. Alles, was anders ist, kann Angst machen. Ich denke, dass es das gibt, dass einer sich so sehr an sein kümmerliches Leben gewöhnt hat, dass er es sich nicht mehr vorstellen mag, wie es anders sein kann. Und das hat was mit einer festgefahrenen Lebensweise zu tun, aber auch mit Selbstschutz. Willst du gesund werden? Vers 7. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Willst du gesund werden? Und die Antwort, die der Kranke gibt, die macht meines Erachtens deutlich, für ihn wird von Wollen so lange keine Rede sein, wie das Können unmöglich ist. Denn offensichtlich musste man etwas dazu tun, um gesund zu werden, und das konnte er nicht. In einer anderen Bibelübersetzung lese ich: Herr, ich habe keinen Menschen. Wie soll er ohne Hilfe dahin kommen, wo vielleicht noch Hilfe möglich ist, Heilung möglich ist, ohne Verwandte oder Freunde, die sich tagsüber um ihn kümmern können, und zwischen lauter anderen Kranken, unter denen es, wenn dann tatsächlich einmal der Augenblick des Heilungswunders kommt, keine Solidarität gibt im Leiden, sondern nur Rivalität um das Gesundwerden. Ich habe keinen Menschen. Wie gut, wenn man einen Menschen hat, ne? Nicht, dass der einem unbedingt das abnehmen könnte, was man selber zu tragen hat, aber es trägt und es erträgt sich eben alles anders, wenn jemand dabei ist, wenn man einen Menschen hat. Ich arbeite ja in der Schule, unter anderem unterrichte ich da auch, nur wenig, aber. Und da erlebe ich das immer wieder, wie eine Schülerin, wie ein Schüler über einem ausgeteilten Arbeitsblatt sitzt, mit dem Bearbeiten beginnt, aber dann irgendwann höre ich so ein ganz entmutigtes: Ich kann den Sch nicht. Und was der Schüler in diesem Augenblick braucht, das ist ein anderer Mensch. Vielleicht der Mitschüler neben ihm, der sich zu ihm rüberbeugt und sagt: Mensch, hier, guck mal, wenn du hier, so geht das. Oder den Lehrer, der zu ihm geht und sagt: Du, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, und zwar musst du, Wie gut, wenn man einen Menschen hat, der einem hilft, wenn man allein nicht weiterkommt. Und jetzt ist Jesus dem Kranken am Teich Bethesda für die kurze Zeit ihrer Begegnung Mensch, mit Mensch. Aber mehr noch als das, Jesus bringt dem, der nicht dahin gehen kann, wo Gott sonst immer hilft, er bringt dem Kranken die Hilfe Gottes ans Krankenlager. Zitat: Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus spricht den Mann an und auf eine unerwartete, eine machtvolle und übernatürliche Weise entfaltet dieser Aufruf: Steh auf, nimm deine Matte und geh, sofort Wirkung bei ihm. Der Mann spürt, dass er gesund geworden ist. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass er sofort dem Befehl Jesu folgt und seine Matte zusammenrollt und losgeht. Das wäre das Todesurteil für Physiotherapeuten, sage ich jetzt einfach mal, wenn es so einen gäbe, der immer gleich sagt: Zack, ja, da brauchst du keine Physio, keine Ergo, alles gar nicht nötig, sondern zack. Aber zack ist leider nicht der Fall meistens, weiß ich aus eigener Erfahrung. Zack, geht meistens nicht. Und was nehme ich jetzt mit aus dieser Begegnung mit dem Text? Zum einen, mir ist wieder einmal bewusst geworden, wie zugewandt Jesus seinerzeit gerade solchen Menschen war, von denen sich andere abgewendet hatten. Wieder einmal. Jesus wendet sich denen zu, von denen andere sich abwenden. Und da denke ich: Wow, Jesus, da will ich von dir lernen. will lernen, dass ich über meinen Schatten zu springen habe, um mich mit denen zu solidarisieren, denen es nicht gut geht. Statt immer selbst verliebt zu fragen, was ich mir selbst denn als nächstes Gutes tun kann. Das ist eine Frage der Haltung. Lebe ich mich selbst oder lebe ich auch für andere? Zum anderen, das ist das Zweite, was ich mitnehme. Wenn ich denn mal in die Lage komme, dass ich selbst Hilfe brauche, dann will ich darauf vertrauen, dass der auferstandene Jesus uns heute nicht weniger zugewandt ist, als er es damals am Teich Bethesda war. Und ich will heute noch damit rechnen, dass er lebt und mir in meiner Notlage auch hilft, gern durch ein Wunder, das hätte ich am liebsten, zack. Gern aber auch, würde ich auch nehmen, durch einen oder mehrere Mitmenschen, die er mir zur Seite stellt. Jesus hilft. Ich möchte beten mit einem Gebet, das ich gefunden habe. Der Herr ist mein Arzt. Heilung geht von ihm aus. Er nimmt mich an, gibt mir Zeit und Raum, lässt mich zur Ruhe kommen und genesen. Das Leben bringt er mir zurück, zeigt mir sein Ziel und wie ich gehen kann. Wenn mich mein Weg durch Leiden zwängt, verloren gebe ich mich nicht. Denn du bist mir Trost und Halt, auf den ich mich verlassen kann. Du holst mich aus meiner Einsamkeit. Inmitten lähmender Bedrohung lädst du mich ein zum Fest des Lebens. Begleitest mich auf meinen Wegen, du bist mir nah, umsorgst mich Tag und Nacht. Heilung geht von dir aus und ich werde zu dir kommen mein Leben lang. Amen.